Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Im Studio begrüßt sie Tanja Lieske. Hans Magnus Enzensberger war ein großer Kopf unserer Zeit. Vieles gelang ihm, freimütig stand er aber auch zu seinen Flops. Einen davon stellen wir heute vor. Außerdem die amerikanische Autorin und Journalistin Mary Austin war eine frühe Vertreterin des Nature Writings. Und die junge Schweizer Autorin Elisa Schuhr-Dusapin hat ihren zweiten Roman veröffentlicht. 1992 geboren, hat Dusapin Vorfahren in Frankreich und in Südkorea. Ein Winter in Sokcho, so hieß ihr viel beachteter Debütroman, mit dem sie erzählend nach Südkorea zurückkehrt. Um Familie und Wurzeln geht es nun auch in ihrem zweiten Werk, die Pachinko-Kugeln. Was es damit auf sich hat und wie dieser zweite Roman gelingt, das weiß Samuel Hamen.
Die Pachinko-Kugeln ist, wie der Erstling von Elisa Schuhr-Dusapin, ein kurzes Prosawerk von nicht einmal 150 Seiten. Und wie bei seinem erfolgreichen Vorgänger stehen auch hier Fragen der sprachlichen und kulturellen Identität im Zentrum. Die 30-jährige Schweizerin Claire fliegt im August nach Tokio, um ihre hochbetagten Großeltern zu besuchen. Diese waren 1952 im Zuge des koreanischen Bürgerkriegs nach Japan geflohen, als sie gerade einmal 18 und 19 Jahre alt waren. Dort taten sie das, was so viele Zainichi, also nach Japan ausgewanderte Koreaner, taten, um über die Runden zu kommen. Sie eröffneten eine lärmende, grellbunte und ziemlich trostlose Spielhalle mit Pachinko-Automaten.
In der Nachkriegszeit gab es für die Bevölkerung keine Ablenkung, kein Kino, kein Theater. Der Schwarzmarkt regierte alles. Zigaretten waren wichtigstes Tauschgut. Koreaner bekamen in Japan keinen Zugang zum Arbeitsmarkt. Sie dachten sich ein Spiel aus. Ein vertikales Spielbrett, ein paar Kugeln, ein Drehknopf.
Mit ihren Großeltern, die Zitat abgeschottet im Dunstkreis ihrer Pachinkos leben, möchte Claire eine Reise nach Südkorea vorbereiten, die sich das Trio bereits länger vorgenommen hat. Die biografische Zäsur soll, so das Anliegen, gekittet werden, die historische Erfahrung in eine späte Versöhnung überführt werden. Aber die Großeltern sind träge, gefangen in ihrem Kokon der Vereinsamten und Verletzten.
»Wir müssen unsere Reise planen«, sagte ich mit leiser Stimme. »Es ist noch nichts gebucht.« Mein Großvater wendet ein, er könne das Pachinko in der Hochsaison nicht sich selbst überlassen. Ich erinnere ihn daran, dass wir Anfang September fahren wollten, für eine Woche. Er denkt nach, wir würden morgen darüber sprechen.
Immer wieder schieben beide die Planung vor sich hin, ohne die Reise indes ganz abzusagen. Um der bedrückenden Situation zu entkommen, entschließt Claire sich dazu, dem 10-jährigen Mädchen Miko Nachhilfe in Französisch zu geben. Neben dem kulturellen Außenseitertum, das sich in der Paarbiografie der Großeltern artikuliert, steht bei Dusapin die Frage nach sprachlicher Zugehörigkeit im Vordergrund.
Die koreanische Sprache ist mir verloren gegangen, als ich Französisch gelernt habe. Anfangs hat mein Großvater mich noch verbessert, heute sagt er nichts mehr. Wir kommunizieren in einer Sprache aus einfachen Wörtern, englischen oder koreanischen, übertriebenen Gesten und Gesichtsverrenkungen. Auf Japanisch nie.
Über die Sprache finden Miko und Claire allmählich zueinander und als einzigen im Buch gelingt es ihnen, eine fragile Beziehung zueinander aufzubauen. Miko wohnt gemeinsam mit ihrer eigenwilligen Mutter Henriette in einem verlassenen Hotel. Ihr Schlafzimmer befindet sich im ehemaligen Pool. Miko und Claire nutzen die Gelegenheit, um ihre jeweilige familiäre Enge hinter sich zu lassen. Sie üben gemeinsam Vokabeln, machen anschließend einen Ausflug in einen Freizeitpark im Stil eines Heidi-Dorfes.
Wir müssen uns ein kleines Blockhaus ansehen. Die offene Tür ist mit einer Kette versperrt. Die Hütte des Großvaters. Ein einziger Raum, ein Holztisch, auf dem Lebensmittel aus Silikon mit japanischen Beschriftungen wie Käse, Schinken und Brot stehen. Eine Leiter führt zum Zwischenboden, Heidis Schlafplatz.
Im Gegensatz zum Debütroman Ein Winter in Sokcho sind in den Pachinko-Kugeln Form und Inhalt nicht durchgängig gut aufeinander abgestimmt. Etwa wenn beim Besuch des Heidi-Dorfes etwas sehr Eindeutiges, wie im gerade gehörten Zitat die Künstlichkeit kultureller Werte und Bilder, mit der Geste einer dezenten, bloß federstrichartigen Andeutung erzählt wird. Dabei kann die impressionistische Inszenierung die offensichtliche Botschaft nicht wirklich kaschieren oder atmosphärisch veredeln. Zugleich verbietet es die Kürze, für die Dusapin sich literarisch entschieden hat, solch große Themenkomplexe aufzufalten und zu differenzieren. Was davon abgesehen an Dussapins Prosa so frappiert, das ist die stilistische Ruhe und Präzision, mit der in Die Pachinko-Kugeln ein Thema verhandelt wird, das seit Jahren ein Garant für lautstarke Polemiken und vehement geführte Debatten ist. Bei der 1992 geborenen Schweizerin kommt die Literarisierung der Identitätspolitik weder kämpferisch noch verwegen daher, weder anklagend noch selbstgerecht. Dabei treten auch in ihrer Erzählung alle bekannten Probleme offen zutage. Die Schwierigkeit, sich zwischen den Sprachen und Kulturen einzurichten, die Traumata, die von Generation zu Generation weitergegeben werden, zuletzt die Maßregelung, die jede der Frauenfiguren erfährt, ganz egal, ob es sich dabei um die junge Miiko oder die greise Großmutter handelt. Es ist jedenfalls bemerkenswert zu sehen, wie sich hier eine junge Autorin Satz für Satz, eigentlich Roman für Roman, eine Sprache zurechtlegt, um auf zurückhaltende und zugleich eindringliche Weise von der Gegenwart zu erzählen.
Samuel Hamen zu Elisa Schur du Sapin, Die Pachinko-Kugeln. Aus dem Französischen von Andreas Jandl, erschienen bei Blumenbar im Berlin Verlag, 140 Seiten, 14,99 €. Im vergangenen November ist der Schriftsteller, Übersetzer, Herausgeber, Kinderbuchautor und Lyriker Hans Magnus Enzensberger verstorben, im Alter von 93 Jahren. Ein großer Verlust. Die Nachrufer würdigten ihn als einen der einflussreichsten Intellektuellen unserer Zeit. Nun wirft der Literaturwissenschaftler Kai Siener einen Blick auf ein weniger erfolgreiches Kapitel aus Enzensbergers Leben. Es handelt sich um die Gründung einer Zeitschrift. Sie hieß Transatlantik. Was genau hinter diesem Projekt steckte, weiß Christoph Schröder. Er hat Kai Sieners gleichnamiges Buch Transatlantik gelesen.
Wer so umtriebig und ideenreich war wie Hans Magnus Enzensberger, ließ sich geradezu zwangsläufig auf Projekte ein, deren Erfolg nicht von vornherein gewährleistet war. Es ist allerdings charakteristisch für Enzensbergers Wesen, dass er Niederlagen nicht schamhaft verschwieg, sondern diese halb ironisch in einem Buch auflistete. Meine Lieblingsflops erschien im Jahr 2010 und auf einer der Listen mit Herzensprojekten, die Enzensberger als Misserfolge einstuft, steht auch die Zeitschrift Transatlantik. Ende der 1970er Jahre schien Enzensberger zu spüren, wie so oft früher als andere, dass der Bundesrepublik eine intellektuelle Zeitenwende bevorstand. Gemeinsam mit dem aus Chile stammenden Schriftsteller Gaston Salvatore, der in der Studentenbewegung zu den engsten Freunden Rudi Dutschkes gezählt hatte, formulierte Enzensberger im Juni 1979 ein Konzeptpapier, in dem die Zielgruppe für die Transatlantik umrissen wurde. Es befindet sich heute im Marbacher Literaturarchiv und liest sich wie eine knapp gefasste Mentalitätsanalyse der Bonner Republik jener Jahre.
Eine Nation von Aufsteigern sucht nach ihrer kulturellen Identität. Nach 30 Jahren hört der Nouveau Riche allmählich auf, Nouveau zu sein. Er entdeckt neue, höhere Bedürfnisse. Er möchte seiner inneren Unsicherheit, der Lächerlichkeit, der Banalität, dem kleinkarierten Zuschnitt seines Lebens entrinnen.
Und weiter listen Enzensberger und Salvatore stichwortartig auf, wie sich das Publikum die neu zu gründende Zeitschrift in ihrer Haltung vorzustellen habe.
Überlegen, aber nicht arrogant. Intelligent, aber nicht akademisch. Kritisch, aber ohne Besserwisserei. Ironisch, aber nicht patzig.
Der Literaturwissenschaftler Kai Siener rekonstruiert in seiner knappen, aber anschaulichen Darstellung zum einen die Entstehungs- und Publikationsgeschichte der Transatlantik. Zum anderen liefert Siener eine Analyse ihres intellektuellen Anspruchs, der vor allem darin bestand, die seit den 1960er Jahren entstandenen ideologischen Dichotomien aufzuweichen. Mit dem New Yorker als Vorbild und einer Startauflage von 150.000 Exemplaren kam im Oktober 1980 zum stolzen Preis von 8 Mark erstmals eine Zeitschrift in Deutschland auf den Markt, die sich schon auf dem Titelbild von der Epoche des heroischen Kampfes für die Utopie einer besseren Gesellschaft verabschiedete. Minutiös und beispielhaft analysiert Kai Siener nicht nur die einzelnen Beiträge der ersten Ausgabe, sondern setzt sie darüber hinaus verblüffend einleuchtend ins Verhältnis zu den stilbewussten Werbeanzeigen. Der Leitartikel bestand aus einer Reportage von Ulrich Enzensberger, dem Bruder des Herausgebers, über Bunkeranlagen in Deutschland. Daneben blühte in bunten Anzeigen die Konsumkultur. Transatlantik präsentierte sich als ein postideologisches, auf Heterogenität setzendes Produkt, resümiert Sina.
Eine betont zurückhaltend, dabei äußerst bedacht gestaltete Zeitschrift, deren Akzent nicht auf intellektueller Positionierung, sondern auf lebensweltlicher Kultivierung liegt.
Dass der Aufschrei im linken Milieu groß war, versteht sich von selbst. Kacke mit Glasur nannte im Kommentar der Zeitschrift konkret ein enttäuschter wie wütender Hermann L. Gremlitzer die Transatlantik. Als Provokation empfanden Enzensbergers und Salvatores neue Gegner bereits den Geldgeber, den Franz-Josef-Strauß-Freund Heinz von Nuhuys. Der hatte sein Vermögen unter anderem als Verleger der Sexzeitschrift Louis gemacht. Und auch der Name der Transatlantik, der sich als ein Bekenntnis zur unbedingten Westbindung Deutschlands interpretieren ließ, stieß bei alten amerikaskeptischen Genossen auf Unverständnis. Kai Sina deutet das Projekt Transatlantik als konsequente Fortschreibung von Hans Magnus Enzensbergers berühmtem Langgedicht »Der Untergang der Titanic« aus dem Jahr 1978, in dem der von einem Kuba-Aufenthalt desillusionierte Enzensberger bereits Abschied von der sozialistischen Utopie genommen hatte. Insofern wäre die Transatlantik nicht nur ein ambitionierter verlegerischer Versuch, sondern auch Spiegel des sich wandelnden Bewusstseins eines der Protestphase entwachsenden Landes gewesen. Eine Hinwendung zu mehr Leichtigkeit, mehr Eleganz, ein leises, affirmatives Ja zum Ist-Zustand, anstelle des permanenten Widerstandes gegen ein System, das diesen Widerstand ohnehin antizipierte. Kai Sina betont den Einfluss von Luhmanns Systemtheorie auf Enzensbergers Denken in dieser Zeit. Der Paradigmenwechsel eröffnete neue Möglichkeiten.
Die Verabschiedung vom ideologischen Dogmatismus geht mit dem Gewinn gedanklicher Freiheit einher, mit der Freiheit, sich ungehindert zu bewegen, dem Vergnügen der Fantasie.
Christoph Ranzmeier, Irene Dische, Jörg Fauser und Reinhard Götz, der für die Transatlantik eine ziemlich lustig zu lesende Tour durch die deutschen Feuilleton-Redaktionen unternahm, gehörten zu den Autoren der Zeitschrift. War sie ein Flop? Rein kommerziell ganz gewiss. Geschätzte 2 bis 3,5 Millionen Verlust erwirtschafteten die beiden Herausgeber in 2 Jahren. Dann wurde ihr Vertrag nicht verlängert. Der Publizist Michael Rutschki, ebenfalls Redaktionsmitglied der Transatlantik, merkte an, Enzensberger sei mit diesem Projekt dem Zeitgeist ein entscheidendes Stück zu weit vorausgeeilt. Es wäre nicht das erste Mal gewesen.
Transatlantik von Kai Sina ist erschienen im Wallstein Verlag Göttingen. 220 Seiten kosten 20 €. Und Sie hörten Christoph Schröder. Und nun noch zu einer frühen und begabten Protagonistin des amerikanischen Nature Writings. Ausgerechnet die Wüste bot der Journalistin und Autorin Mary Austin reichen Stoff für ihre Betrachtungen zu Landschaft, Pflanzen, Tieren und Menschen. Mary Hunter Austin wurde 1868 in Illinois geboren. Gestorben ist sie 1934 in Santa Fe. Und ihren Ruhm verdankt sie im Wesentlichen einem einzigen Buch, The Land of Little Rain. 1903 ist es erschienen. Alexander Pechmann hat die kurzen Essays dieses Bandes nun ins Deutsche übertragen und ihn habe ich gefragt, was sie auszeichnet.
Ja, das Besondere ist nicht nur die Art, wie sie die Landschaft der Wüste beschreibt, und das macht sie sehr poetisch, sondern es sind vor allem die Wechselbeziehungen, die sie schildert zwischen Pflanzen, Tieren und Menschen und den Einfluss der Landschaft auf das Leben insgesamt. Also der Mensch ist nicht nur ein Eindringling in die Natur, sondern er wird durch die Natur auch verändert, ebenso wie alle Pflanzen und Tieren und alle Lebewesen in der Wüste.
Wir haben es mit so einer Art holistisches Weltbild zu tun. Alles fügt sich ineinander. Leben und Tod sind Teil eines großen Kreislaufs. Ich zitiere mal so einen Satz, den sie schreibt. Egal, wie weit sie es wagen, ins Herz eines einsamen Landes vorzudringen, Leben und Tod werden stets vor ihnen da sein. Wie definiert Mary Austin denn in einer solchen Umgebung die Stellung des Menschen?
Ja, der Mensch ist eben auch Teil dieses ganzen Kreislaufs. Der Schäfer beschreibt das sehr anschaulich, wie die Schafherden die Landschaft verändern und prägen. Aber umgekehrt werden auch diese Menschen, diese Schäfer, durch ihre Umwelt verändert und müssen sich auch daran anpassen.
Sie porträtiert einzelne Personen, die sie trifft. Sie haben den Schäfer genannt. Es gibt auch eine indigene Korbflechterin, einen Medizinmann aus dem Stamm der Shoshonen. Und sehr eindrücklich fand ich auch das Porträt eines Goldsuchers, der im Laufe seines Lebens nichts dringender will, als nach London zu gehen. Er schafft es auch, kehrt aber doch zurück. Und sie sagt, man kann seinem eigenen Schicksal nicht entkommen. Wie viel Nähe und wie viel Distanz erlaubt Mary Austin sich denn in diesen Personen?
Ja, sie geht sehr empathisch mit diesen Menschen um, sie kommt ihnen sehr nahe, aber hat auch eine gewisse Distanz und oft auch ein bisschen Humor spielt auch immer eine Rolle bei ihrer Schilderung. Und es sind natürlich auch oft sehr tragische Leben, die sie schildert, gerade von den Medizinmann Winnenap oder von der Korbflechterin Seyavi, die ja eigentlich kein schönes Leben hatten, sondern wirklich tragische Ereignisse verarbeiten mussten.
Genau, denn sowohl die Natur als auch eben das Leben bei den indigenen Völkern hält ja auch etliche Härten bereit. Die verschweigt sie nicht.
Nein, die verschweigt sie gar nicht. Und das Besondere ist, dass sie als weiße, als westliche Frau in diesen Menschen so nahe kommt. Dass sie sie zum Reden bekommt über ihre Mythen und über ihre Geschichten und über ihr Leben. Und das war zu der Zeit sehr unüblich.
Der Kampf gegen die indigenen Völker lag ja noch nicht so lange zurück. Und wie Sie schon sagen, das war sehr ungewöhnlich. Das empfindet man auch heute noch als was ganz Besonderes. Haben Sie denn eine Ahnung, wie Mary Austin denn zu einer so respektvollen und auch eigenständigen Haltung gelangt ist?
Sie hat einfach eine große Neugier gehabt für ihre Mitmenschen. Und durch ihren Mann, der Bewässerungsingenieur war und viel auf Reisen und viel in dieser Gegend herumgekommen ist, hat sie ihn auch oft begleitet und dabei auch begonnen, selbst die Gegend zu erkunden. Vielleicht hat sie da auch durch eine gewisse Einsamkeit die Nähe zu diesen Menschen gesucht und auch gefunden.
Wir haben es ja mit einer Sprache zu tun, die mehr als 100 Jahre alt ist. Auch ist sie regional verwurzelt, sie ist durchzogen von Lokalismen und auch Slang. Welche Hürden gab es denn für Sie auf dem Weg der Übertragung in das Deutsche, Herr Pechmann?
Ja, besonders schwierig für mich war der kalifornische Slang, für den es ja leider kein Wörterbuch gibt. Da gibt es so Begriffe wie Mahala oder Kampudi, vor denen man erstmal ein bisschen ratlos steht. Und die man nur auf Umwegen entschlüsseln kann. Das eine war eine indigene Frau, Mahala, eine Mischung aus dem Spanischen von Mujer. Und Kampudi ist eigentlich ein Begriff, der ursprünglich von Mark Twain geprägt wurde, der das in einem seiner Reiseberichte die Indianerdörfer so bezeichnet hat.
Wenn Sie Mark Twain erwähnen, Mary Austin kannte etliche berühmte Zeitgenossen, Jack London in Amerika. Sie hat aber auch im Rahmen einer Europareise so wichtige Literaten wie William Butler Yeats und George Bernard Shaw kennengelernt. Und ja, trotzdem ist sie im europäischen Kanon eigentlich nie aufgetaucht. Es kann sogar sein, dass Sie, Herr Pechmann, dieses Buch jetzt zum ersten Mal ins Deutsche übertragen haben. So ganz lässt sich das nicht nachvollziehen. Aber wie lässt es sich denn erklären, dass wir Mary Austin jetzt erst durch Sie kennenlernen dürfen?
Ich nehme an, dass die deutschen Verleger und Übersetzer immer so ein bisschen fixiert sind auf die amerikanische Ostküste und Autoren wie Thoreau oder Emerson oder Henry James bevorzugen, vielleicht auch, weil sie sprachlich ein bisschen näher an unseren europäischen Gewohnheiten dran sind. Und die amerikanische Westküste wurde immer ein bisschen vernachlässigt. Also zum Beispiel Bret Harte, ein sehr bekannter kalifornischer Autor, der hierzulande eigentlich kaum noch übersetzt wird. Ambrose Bierce ist so gut wie vergessen. Und Charles Warren Stoddard kennt hier kein Mensch. Dasselbe gilt für Mary Austin, die noch den Nachteil hat, eine Frau zu sein. Allerdings in den USA ist sie natürlich sehr bekannt, vor allem in Kalifornien ist sie eigentlich eine Berühmtheit.
So der Übersetzer Alexander Pechmann. Wo wenig Regen fällt, erscheint in wenigen Tagen im Verlag Jung und Jung in Salzburg. Man kann das Buch vorbestellen, 224 Seiten kosten 24 Euro. Die Süddeutsche Zeitung meldet heute den Tod des britischen Reiseschriftstellers Jonathan Raben. Er verstarb am 17. Januar 80-jährig in Seattle. Raben hat sich einen Namen gemacht mit seinen Reisen auf dem Wasser. Er war unterwegs auf dem Mississippi und mit einem Segelboot ging es bis nach Alaska. Lichtverschmutzung, das ist eines der Themen der Sendung Forschung aktuell. Hier nach den Nachrichten begrüßt Sie dazu Lennart Pyritz. Und das war's im Büchermarkt. Danke fürs Zuhören, sagt Tanja Lieske.